Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans, meine Kollegin Severin, die würde mich steinigen, denn ich lasse die Aufwärmphase förmlich weg. Ein kleiner Fauxpas, das Thema ist allerdings auch sehr ernst. Mit meinem Gegenüber, dem Hauptgeschäftsführer des Verband Deutscher Pfandbriefbanken VDP, Jens Tolkmit, spreche ich über nichts weniger als den deutschen Immobilienmarkt. Natürlich aber auch über Basel. Tolkmit ist ein unermüdlicher Mahner, die Regulierungsschrauben im Bereich der Bankenfinanzierung nicht zu sehr anzuziehen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich Weltregionen zunehmend von Basel III oder Basel IV verabschieden, würde er gerne geplante Verschärfungen
reduzieren und überlegen, wie man Kräfte, Finanzierungskräfte der Kreditwirtschaft freisetzen kann, um diese ganzen Visionen, die man sich so formuliert hat, also sprich nachhaltige Renovierung des Gebäudebestands in unserem Fall oder eben auch Wohnungsbau, um das zu angemessenen Bedingungen finanzieren zu können.
Und er gibt ein Beispiel.
Die Finanzierung von Development-Krediten. Also das heißt die Neuschaffung von Wohnraum und die nachhaltige Sanierung von Wohnraum. Diese Kredite werden zukünftig genauso behandelt wie ein ausgefallener Kredit.
Und dann reden wir natürlich noch über Brüssel. Mit den Taxonomiekriterien ist es ja so, dass nur die allerbesten Immobilien überhaupt gefördert werden und nicht diejenigen, die von Energieklasse D in Energieklasse C gebracht werden. Das führt zu Folgendem.
Man hat eine Vision formuliert, was man erreichen möchte und die von den gleichen Personen gemachte Regulierung verhindert, dass das Ziel erreicht wird.
Damit verraten wir natürlich nichts Neues. Jens Tolkmit kennt die Wege in Brüssel zur Genüge. Wie realistisch ist es, dass sich die Bürokratie wieder umdrehen lässt, wenigstens ein Stück weit? Lasst euch überraschen. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem könnt ihr die Immobilienwirtschaft-App frei zugänglich nutzen. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
KI in der Immobilienverwaltung, von der Vision zur gelebten Praxis. Der Haufe Copilot RE bringt Einfachheit in Ihre Verwaltungsaufgaben. Ob kurzer Faktencheck oder tiefgründige Recherche, der Copilot RE begleitet Immobilienverwaltungen als digitaler KI-Assistent. Er unterstützt bei der Erstellung von Verträgen, Anschreiben, Beschlussvorlagen oder Protokollen. Der Copilot RE basiert auf unserer rechtlich geprüften Fachdatenbank. Datenschutz garantiert. Entdecken Sie unseren KI-Assistenten Haufe Copilot RE unter shop.haufe.de/copilot-re. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Viele Grüße nach Berlin.
Ja, guten Morgen und viele Grüße nach Freiburg. Ich freue mich, dabei zu sein, Herr Labusch.
Wir wollten ja eigentlich in Brüssel sein, nicht wir. Also jetzt fange ich schon so an wie im Krankenhaus. Also Sie wollten eigentlich in Brüssel sein und sind jetzt doch nicht dort, sondern hier in Deutschland. Also Sie sind in Berlin, ich bin in Freiburg. Und jetzt lassen Sie uns ruhig mal, wenn wir unser Gespräch beginnen, den Immobilienmarkt, um den soll es ja heute gehen, den Finanzierungsmarkt im Wesentlichen auch, in Deutschland mit der deutschen Brille anschauen. Die Nachfrage nach Wohnungen wächst. Auf der anderen Seite rückt die 4%-Marke bei Krediten näher und könnte den Aufschwung gefährden. Wie würden Sie denn die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt in Deutschland beurteilen, bezogen auf 2025?
Also wir analysieren das ja regelmäßig alle 3 Monate und wir haben jetzt gerade vor einem knappen Monat die Zahlen für das 2. Quartal veröffentlicht und können feststellen, die Preise gerade im Wohnimmobilienmarkt steigen jetzt seit 5 Quartalen wieder. Das ist für uns also mehr als eine Bodenbildung, sondern wir sind eigentlich wieder auf einem Aufwärtstrend und das ist ja dem Markt geschuldet, der eben durch einen ganz starken Nachfrageüberhang gekennzeichnet ist. Mhm. Und dieser Nachfrageüberhang löst sich ja erstmal nicht auf. Und was man parallel dazu feststellt, ist, die potenziellen Käufer, die Interessenten, die in der Lage sind, Immobilien auch zu erwerben, jetzt in der selbstgenutzten Immobilie, die stellen sich eben auf dieses neue Zinsniveau ein. Die stellen sich möglicherweise auch dadurch ein, dass sie etwas kleiner kaufen, als sie es vor 5 Jahren noch getan hätten. Und deswegen glauben wir, dass es ein inzwischen wieder, also auf jeden Fall eine Bodenbildung, eine Stabilisierung des Marktes, aber auch eine Aufwärtsentwicklung im Wohnimmobilienmarkt gibt, die nach einem Schock kam. Und ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen. Denn das, was wir gesehen haben seitens der Zentralbank, ein, ich würde mal freundlich sagen, relativ spät begonnene Zinswende, die dann aber umso stürmischer verlief, weil man dann irgendwann auch erkannt hat, dass es dringend notwendig ist, hier bei den Zinsen eine Wende zu vollziehen. Und die innerhalb von 18 Monaten 4,5% auf den Leitzins aufgeschlagen hat.
Ja.
Die löst in so einem Markt wie dem Immobilienmarkt, was ein Trägermarkt ist, deutlich träger als der Kapitalmarkt, eine länger andauernde Schockstarre aus und einen Anpassungsprozess. Und der braucht Zeit. Und der, so scheint es, ist jedenfalls im Wohnmobilmarkt beendet und wir sind wieder auf einem Wachstumspfad, der eigentlich die Fundamentaldaten des Marktes wiedergibt. Und im Gewerbeimmobilienmarkt kann man das in gewisser Weise auch sagen. Also da ist die Situation fragiler. Der Gewerbeimmobilienmarkt hängt viel stärker an solchen ökonomischen Faktoren, ehrlich gesagt auch an den ganzen Faktoren, die ja im Umfeld sich immer noch als unsicher erweisen, wie eben zum Beispiel das wirtschaftliche Umfeld, das geopolitische Umfeld. Aber auch da beobachten wir jetzt seit 3 Quartalen wieder steigende Preise in dem Bereich, in den Banken eben auch finanzieren. Und da würden wir jetzt nicht von einem Aufschwung wie am Wohnmobilmarkt sprechen, aber nach einer Bodenbildung sieht das jedenfalls per heute da auch aus. Und es ist letztlich, vielleicht letzter Satz, es ist letztlich das gleiche Phänomen wie im Wohnimmobilienmarkt. Sie können nicht erwarten, dass wenn eine solche Entwicklung wie diese etwas abrupt und dynamisch vollzogene Zinswende der Zentralbank auf so einen Markt stößt, dass der dann ab übermorgen wieder normal funktioniert. Da sind Anpassungsprozesse und auch längerfristige unvermeidlich.
Ist denn Ihre Prognose, was den Wohnimmobilienmarkt betrifft, auch auf mittlere Sicht positiv?
Also wir haben eine riesen Nachfragelücke und die Nachfragelücke wird größer. Wir haben, ich hatte es gerade geschildert, eine Normalisierung des Marktes, die sich ausdrückt in wieder steigenden Preisen, die sich bei unseren Mitgliedsinstituten auch ausdrückt in deutlich gestiegenen Finanzierungsvolumina. Ja. Das ist schon signifikant. Trotzdem bleibt die Lücke.
Ja.
Und dann kommen wir vielleicht zu der großen Herausforderung, die auch über die nächsten Jahre bestehen bleiben wird. Alles, was wir im Moment an Aktivität sehen, an Transaktionen und so weiter, findet sich ganz wesentlich im Bestand wieder.
Ja.
Das heißt, im Bestand wird transagiert. Was nicht passiert, ist der Neubau. Weil der Neubau nicht passiert, werden keine neuen Wohnungen gebaut. Und weil keine neuen Wohnungen gebaut werden, vergrößert sich die Nachfragelücke immer weiter. Und das führt eben logischerweise, man könnte jetzt sagen, das stabilisiert den Markt, ja. Aber das Problem ist eigentlich zu ernst, als dass man so darüber sprechen sollte. Aber es stabilisiert den Markt und es sorgt für weiter steigende Preise und es sorgt auch für weiter steigende Mieten. Das ist gut für all jene, die in diesem Markt unterwegs sind und die vielleicht Eigentum haben. Schwierig für all jene, die Eigentum erwerben wollen oder auf der Suche nach Wohnraum sind. Und das macht uns riesen Gedanken. Und ich würde sagen, da liegt die eigentliche Herausforderung. Endlich ins Bauen kommen und endlich in den Aufbau oder die Schaffung weiteren Wohnraums. Das ist die Aufgabe. Und das ist ehrlich gesagt, wir haben alle unseren Anteil dran. Aber das ist ganz wesentlich die Aufgabe der Politik. Und da kann man nur auffordern.
Jetzt könnten wir ja über die einzelnen Assetklassen sprechen und über die Frage, wo sich das Finanzierungsvolumen künftig erhöhen könnte. Auf der anderen Seite gibt es ja oft keine reinrassigen Assetklassen mehr. Mixed Use ist auf dem Vormarsch. Werden Banken denn künftig verstärkt achten auf den Mixed Use Charakter einer Immobilie oder anders gefragt, werden reinrassige Büroimmobilien künftig überhaupt noch finanziert werden?
Ich glaube schon, dass sie genauso gerne finanziert werden. Und Sie sehen es ja heute in der jetzigen Situation schon, wenn Immobilien diese Kriterien in einigermaßen guter Weise erfüllen, und man könnte auch sagen, in bestmöglicher Weise erfüllen, also Flexibilität, Modernität, Nachhaltigkeit, Lage, dann finanzieren Banken das ja. Mhm. Und das ist ein Segment, in dem der Büroimmobilienmarkt scheinbar überhaupt keine Herausforderung hat, sondern das funktioniert. Der Wettbewerb ist intensiv, auch der Wettbewerb auf der Finanzierungsseite ist inzwischen wieder intensiv in diesem Bereich. Und das sind zwar Gebäude, die diesen Kriterien entsprechen, aber das sind, soweit ich das überblicken kann, sind das rein rassige Bürogebäude. Es schließt nicht aus, dass dieser Mixed Use immer stärker in den Fokus rückt. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sich weiterhin an diesen Objektarten orientieren und die werden auch weiterhin so finanziert.
Ja, das ist, also wie gesagt, Zukunft des Büro, der Büroimmobilie könnte man viel darüber sagen. Ich machen jetzt hier die Beobachtung, dass doch immer mehr Menschen zurück ins Büro kommen, aus welchen Gründen auch immer, freiwillig oder unfreiwillig. Aber gehen wir doch mal nach Brüssel jetzt, da wo Sie jetzt eigentlich wären. Sie haben in der Vergangenheit oft die große Bürokratie dort kritisiert. Sie haben gesagt, es gibt eben Sustainable Finance Vorgaben der EU, die absolut realitätsfern seien oder sich gar widersprechen und die Vorgaben seien überkomplex und verlieren sich in Details und so weiter und so weiter. Sie haben da Beispiele genannt. Sie mahnen immer wieder, wenn von Brüssel die Rede ist, einen grundlegenden Kurswechsel an. Und gibt es das Omnibus-Paket, kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf. Haben Sie Hoffnung, dass so ein Kurswechsel kommen wird? Ist es eigentlich, schreit ja alles danach?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Das soll jetzt nicht ernüchternd klingen, aber es ist in der Tat schwierig zu sagen, wann und ob der Kurswechsel vor allem nötigen Umfang zustande kommt. Ich meine, wir erleben es ja in Deutschland gerade schon. Und Deutschland ist vielleicht sogar noch näher sozusagen am lebenden Objekt, als es Brüssel ist, was einem manchmal vorkommen kann wie so ein bisschen eine Blase. Ich erkenne das Bemühen. Ich erkenne aber auch die Vielschichtigkeit der Meinungen, die da zusammenkommen und in denen ein Kompromiss gefunden wird. Und ich erkenne einfach, und das trifft insbesondere aktuell auf die Sustainable Finance Regulierung zu, aber ich würde sagen auch auf die Bankenregulierung, ich erkenne eine Komplexität in dieser Regulierung, die es einfach wahnsinnig schwer macht, diese Regulierung sozusagen so zu reformieren, dass auf Basis der gleichen Regulierung am Ende wirkliche Veränderungen in der regulierten Industrie, in der Wirtschaft, im Bankensektor und so weiter ankommen. Das halte ich für die ganz große Herausforderung. Und Sustainable Finance, wie gesagt, ein Musterbeispiel dafür. Da sind in den letzten 5 Jahren buchstäblich aber tausende Seiten von Regulierung geschaffen worden, die man jetzt eigentlich systematisch durchgehen müsste. Und natürlich gibt es Leuchtturmprojekte und Quick-Wins, die man machen kann. Aber auch die dauern in so einem Apparat wie Brüssel. Aber die Herausforderung, diese Komplexität handhabbar zu machen. Und ehrlich gesagt, viele weisen darauf seit Beginn der Regulierung hin, dass das möglicherweise so nicht handhabbar ist, dass man sein eigenes Ziel nicht erreicht. Das ist ja das Verrückte, ja. Also man hat eine Vision formuliert, was man erreichen möchte, und die Regulierung verhindert, die von den gleichen Personen gemachte Regulierung verhindert, dass das Ziel erreicht wird. Da haben wir immer darauf hingewiesen, dass das in dieser Komplexität nicht geht, und das stellt sich gerade heraus. Und deswegen bin ich optimistisch. Ich finde gut, dass die Initiative ergriffen wird. Ich finde gut, dass man da engagiert rangeht. Ich kann nur dazu auffordern, das über eine mittlere bis lange Strecke zu bleiben, also motiviert zu bleiben. Mhm. Und dann habe ich schon die Hoffnung, dass ich was tun kann. Aber im Sinne eines Quick Wins, ich warne davor, sich sozusagen dieser Euphorie hinzugeben. Das wird nicht gelingen.
Aber gibt es denn Kommissionen oder gibt es denn Teile in Brüssel, die mit dem Thema Deregulierung jetzt ein Stück weit befasst sind?
Ja, es gibt's schon. Also die Initiative geht ja von der EU-Kommission aus. Mhm. Man kann dazu sagen, der EU-Kommission, die im Wesentlichen die letzten 5 Jahre dafür gesorgt hat, dass die Komplexität erst zustande kam. Aber es ist erkannt. Mhm. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass der Wille besteht, hier zu Erleichterungen zu kommen. Aber ohne jetzt diesen Prozess im Detail schildern zu wollen, wenn Sie dann in ein Gesetzgebungsverfahren gehen und ganz viele unterschiedliche Akteure von ganz vielen unterschiedlichen Hintergründen dazu kommen, die alle ihre Meinung zu dem Thema haben, dann wird es am Ende auf einen Kompromiss rauslaufen. Ich glaube, da liegt die eigentliche Herausforderung. Ich glaube, die Kommission als diejenige, die die Gesetzgebung initiiert, ist schon durchaus sich der Herausforderung bewusst und auch willens daran was zu ändern. Das habe ich in vielen Gesprächen gemerkt, und das finde ich ausdrücklich positiv, muss ich ehrlich sagen. Mhm,
ja. Es kommen ja jetzt, drohen ja neue Regulierungen, Basel IV.
Das ist ja Bankenregulierung.
Genau.
Und es ist immer schon so gewesen, das sagen wir seit vielen Jahren, dass gerade die relativ risikoarme Immobilienfinanzierung davon besonders betroffen ist. Also wir haben vor diesen Konsequenzen immer gewarnt. Es wurde immer gesagt, man muss das 1:1 umsetzen, weil es ein globaler Standard ist und sozusagen andere Weltregionen nicht auf uns zeigen sollen unter dem Hinweis, wir hätten nicht 1:1 umgesetzt. Das ist grundsätzlich richtig, ändert an der Komplexität und an der Problemlage, was die Regulierung selbst angeht, nichts. Jetzt haben wir aber die zusätzliche Situation, dass sich diese Weltregionen ja zunehmend von Basel III oder Basel IV verabschieden. Also die USA haben mehr oder weniger gesagt, sie werden es so nicht umsetzen. Kanada setzt es so nicht um. Großbritannien hat verschoben. Und unsere Aufforderung ist, doch bitte in diese Richtung zu denken und auch zu überlegen, müssen wir dann als Europa die Einzigen sein, die das umsetzen? Europa hat es als einzige relevante Weltregion verabschiedet. Also das heißt, es ist eigentlich Regulierung. Und es muss nur noch eingefasst werden bis 2032. Unsere Aufforderung ist, im Rahmen dieses Einphasens, im Rahmen dieser Umsetzung darauf zu achten und zu prüfen, wo man im Sinne der Lösung bestimmter Herausforderungen, über die wir vorhin gesprochen haben, etwas möglicherweise reduzieren kann. Wir wollen das gar nicht in Frage stellen, ja, aber reduzieren und überlegen, wie man Kräfte, Finanzierungskräfte der Kreditwirtschaft freisetzen kann, um diese ganzen Visionen, die man sich so formuliert hat, also sprich nachhaltige Renovierung des Gebäudebestands in unserem Fall oder eben auch Wohnungsbau, um das zu angemessenen Bedingungen finanzieren zu können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel und dieses Beispiel, das ist oft gesagt, aber es ist einfach so frappierend, dass es sehr exemplarisch gelten kann. Es ist die Finanzierung von Development-Krediten. Also das heißt die Neuschaffung von Wohnraum und die nachhaltige Sanierung von Wohnraum. Diese Kredite werden zukünftig genauso behandelt wie ein ausgefallener Kredit. Mit einem Eigenkapitalgewicht, das, und das ist ein besicherter Kredit, ne?
Ja.
Mit einem Eigenkapitalgewicht, das dem Eigenkapitalgewicht eines ausgefallenen Kredits entspricht. Wenn ich dann dazu nehme, dass Banken, ich kann Ihnen die Prozentsatz nicht sagen, aber einen weit überwiegenden Teil der Hebung von privatem Kapital für diese Zwecke organisieren müssen, dann kann man sagen, im besten Fall wird es einfach nur massiv teurer. Und im schlechteren Fall macht es genau diese Projekte, die man sich politisch gesetzt hat, wirtschaftlich unsinnig und sie werden nicht passieren. Also wirtschaftlich nicht tragfähig. Und das ist ein Beispiel, in dem eigentlich für mich jedenfalls alles kulminiert, was in der Regulierung in den letzten Jahren falsch gelaufen ist und weiterhin falsch läuft.
Jetzt muss ich nochmal ganz blöd nachfragen. Das, was Sie angesprochen haben, betrifft ja das Thema, wie Banken ihre Risiken mit Eigenkapital zu unterlegen haben. Aber das hat ja mit dem Problem der Taxonomiekonformität jetzt nichts zu tun. Es ist doch so, dass die Finanzierung eines braunen Gebäudes, das grün werden soll, nicht taxonomiekonform ist. Sie haben ja eben schon davon gesprochen, dass diese Sustainable Finance Regulierung sehr ambitioniert sei. Vielleicht können Sie darauf nochmal kurz eingehen.
Sehr gerne. Diese Ambition kommt darin zum Ausdruck, dass sie taxonomiekonform nur dann sind, wenn sie nicht nur ein super grünes Gebäude haben, sondern auch noch die ganzen Detailbestimmungen, die in der Taxonomie vorgesehen sind, 750 Seiten, wenn sie diese Detailbestimmungen auch einhalten. Und wir haben immer gesagt, und das Verrückte ist, diese Sustainable Finance Regulierung sieht neben der Taxonomie, also diesem Best-in-Class-Ansatz, nur das, was am allerbesten ist, ist auch taxonomiekonform, sieht gleichzeitig auch den Worst-First-Ansatz vor in anderen Regulierungen, nämlich dass man mit schlechten Gebäuden anfängt und sie Stück für Stück in Richtung Taxonomiekonformität bringt. Aber das findet sich heute nicht in der Taxonomie. Das heißt, die Kommission und das Kernwerk der Sustainable Finance Regulierung orientiert sich ausschließlich am Ansatz, nur das Beste zählt. Und das macht es für denjenigen, der investieren und sanieren will, aber auch für Banken, die das finanzieren wollen, enorm schwierig, Investitionen zu tätigen, an deren Ende nicht die volle Taxonomiekonformität steht, sondern, sage ich mal, sie einen ersten Schritt machen. Also ich nehme ein ganz einfaches Beispiel von Energieeffizienzklasse D auf C anstatt von Energieeffizienzklasse A auf A+. wird nicht nicht incentiviert. Und das ist ein Riesenproblem.
Aber ist das Problem? Das ist doch schon lange Zeit auch lanciert. Wird die EU da hier tatsächlich da reingehen an dieses Thema? Oder sagt sie einfach, okay, dann müsst ihr das machen wir nicht. Ihr müsst da Staaten über Förderungen oder sowas rangehen?
Also das ist ein Teil dessen, was wir vorhin schon besprochen haben, der Komplexität, dass sie manches, also wahrscheinlich schwer werden, entknoten können. Mhm. Mein Gefühl sagt mir, dass das bei der Taxonomiekonformität auch so ist. Mhm. Auch an dem Widerspruch zwischen einerseits Worst-First-Ansatz und Best-in-Class-Ansatz. Wird man es angehen? Ich habe den Eindruck, man hat begonnen, es zu verstehen, dass das so nicht funktioniert. Und man möchte beispielsweise an bestimmte Kriterien der Taxonomie, also die sogenannten Do-No-Significant-Harm-Kriterien, ich lasse es jetzt mal da stehen, aber die teilweise sehr, sehr prohibitiv sind, möchte man rangehen. Aber bekommt man eine Drehung der Taxonomiekonformität weg von dem ausschließlichen Fokus auf die allerbesten, in unserem Fall Immobilien hin? Ich lasse es mal offen. Ja, also unsere Forderung seit, und die auch die des CIA nebenbei ist, seit langem incentiviert den Weg hin zu Taxonomiekonformität, nicht nur Taxonomiekonformität. Und das habe ich den Eindruck, ist, wie gesagt, grundsätzlich verstanden, aber wir sind im Handeln noch weit davon weg, dass das auch tatsächlich passiert.
Also der Energiewende erweist ja Brüssel somit dann einen Bärendienst. Weil ich glaube, ich hatte gerade war auf dem Verwaltertag, da war jetzt die Rede davon, von den ganzen Immobilien, die braun sind, die sie jetzt als Verwalter versuchen, die Gemeinschaften davon zu überzeugen, dass sie die grün machen wollen. Das ist doch der große Hebel, den eine Regierung in der Hand hat, um hier die Energiewende zu beschleunigen, und die wird dann von der EU nicht richtig ernst genommen.
Das würde ich so unterschreiben. Ich würde aber noch dazu sagen, und ich habe es eigentlich vorhin schon gesagt, ich finde, die Hauptherausforderung ist, dass man auf der einen Seite über die sogenannte Renovation Wave, Sanierung des gesamten Gebäudebestands in wenigen Jahren, ja das richtige Ziel formuliert. Vielleicht ein bisschen zu überambitioniert, was die Anzahl Jahre angeht, ja, von Sizilien bis Nordschweden. Aber dass man auf der einen Seite das richtige Ziel formuliert, dass man auf der anderen Seite durch die dann erfolgende Detailregulierung, sei es die Sustainable Finance Regulierung, aber sei es eben teilweise auch die Bankenregulierung, Stichwort Development-Kredite, eigentlich dafür sorgt, dass dieses Ziel unerreichbar wird. Das wäre meine Hauptkritik. Und darauf wird hingewiesen, darauf wurde viele Jahre hingewiesen, und man ist nicht so richtig durchgedrungen. Und ich hoffe, dass sozusagen diese Erkenntnis sich jetzt mit einiger Geschwindigkeit durchsetzt und dass man dann wirklich daran geht zu gucken, okay, wie können wir denn unser ursprünglich mal formuliertes Ziel erreichen? So wie es jetzt im Moment aussieht, gelingt das in absehbarer Zeit nicht. Das wäre meine Prognose.
Sie haben eben diese DNSH-Kriterien angesprochen. Do no significant harm. Die sind ja ein wesentlicher Bestandteil der Taxonomieregelung. Die sollen nachhaltige Investitionen fördern, und die legen eben fest, dass eine wirtschaftliche Aktivität keinen Schaden auf bestimmte Umweltziele verursachen darf. Sie haben diese Regelungen immer wieder kritisiert. Sie haben gesagt, die sind zu komplex und erfordern, sind nicht praxistauglich, und gerade für KMUs ist es ganz schwierig. Auch das ist ja nun oftmals geäußert worden. Gibt es da irgendwie jetzt seitens der EU Lösungsvorschläge?
Man hat sich das Ziel gesetzt, diese DNSH-Kriterien zu überarbeiten. Ich bin gespannt, und da ist man dran. Das ist einer der sogenannten Omnibusse, die da gerade durch Brüssel getrieben werden.
Ja, ja, ja.
Aber ich bin gespannt, ob man es schafft, diese DNSH-Kriterien und ihre Bedeutung wirklich so weit herunterzunehmen, dass die Regulierung in diesem Punkt handhabbar wird. Also wir sagen ja, die DNSH-Kriterien sollten eigentlich Beobachtungskriterien sein. Die Idee ist ja, die Taxonomie definiert 6 Umweltziele.
Ja, ja.
Eins müssen sie verfolgen. Und die 5 anderen dürfen sie nicht wesentlich verletzen. Und um zu messen, dass sie die nicht wesentlich verletzen, haben sie diese sogenannten DNSH-Kriterien. Und diese DNSH-Kriterien sollten zu Beobachtungskriterien werden. Dann könnte man damit auch umgehen. Aber ich gebe Ihnen wieder ein sehr frappierendes Beispiel, wie ich meine, aus der Befassung mit Gebäuden. Sie können ein noch so grünes Gebäude haben. Es ist dann nicht taxonomiekonform, wenn pro Stunde zu viel Wasser durch den Wasserhahn läuft oder durch die Dusche. oder in Abgrenzung zu anderen Sanitäranlagen durch die Toilette. Und weder können sie das messen, sie konnten es erst recht nicht zum Zeitpunkt, als diese Regel aufgestellt wurde, noch macht es Sinn, ein ansonsten völlig grünes Gebäude deswegen für nicht taxonomiekonform zu erklären. Und diesen Knoten, den muss man lösen. Und das ist meine Erfahrung aus knapp 30 Jahren nicht immer ganz einfach, wenn es irgendwo mal formuliert ist. Also, und davon gibt's viele, ne? Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man aus diesem ganzen Entbürokratisierungsprozess, wie man da rauskommt. Ich sehe auch nicht, wer den gordischen Knoten da durchschlagen kann. Frau von der Leyen wird es wahrscheinlich nicht sein. Und ich weiß nicht, wenn wir uns um ein Fazit bemühen, wie sieht das aus?
Ich glaube, alle, die können, und dazu gehören wir halt auch als Lobbyisten, sind aufgefordert, an diesem Prozess mitzuarbeiten. Ich selber bin, also ich fühle mich als Europäer mehr als Deutscher. Ich bin ein großer Fan dieses Projekts. Ich sage aber auch immer jedes Jahr am 9. Mai, ich glaube, die Gründerväter, wenn die sehen würden, wie das heute sich entwickelt hat, die hätten wahrscheinlich auch ihre Schwierigkeiten damit. Aber das soll und darf uns nicht hindern, daran mitzuarbeiten, dass insgesamt dieses Projekt ein wesentlicher Treiber für unsere Entwicklung in Europa bleibt. Aber das bedeutet auch, dass wir entgegen aller Widerstände oder Herausforderungen daran mitarbeiten müssen, dass es im Kleinen, und ich bezeichne jetzt mal diese Regulierung als das Kleine, ja, weil sie eben aus vielen einzelnen Sätzen besteht, die möglicherweise geändert werden müssen, dass sich Regulierung näher an der Praxis orientiert und dass das nach und nach zu einem Handlungsprinzip in Europa wird. Das ist unsere Aufgabe. Man kann nicht alles den Politikern verantworten. Ich glaube nur, sie sind halt, und dann ist die Verantwortung doch auch wieder da, sie sind halt ein wesentlicher Teil dessen, was sich hier bewegen muss, damit das erfolgreich endet. Ja, aber den Beitrag leisten wir.
Ja, Herr Tolkmann, nichts anderes habe ich vom VDP erwartet, auch von Ihnen. Wir wenden unsere Limo jetzt immer mit dieser ominösen Frage, mit wem Sie denn gerne, wenn wir Sie dazu einladen würden, eine trinken würden?
Ja, dem Gründer der EU, Robert Schuman. Mich würde einfach interessieren, was er so sagt. Also ob er den Eindruck gewinnt, den ich vermute, dass er gewinnen würde, wenn er heute drauf gucken würde.
Vielen Dank, Herr Tolkmit. Das war ein sehr, sehr lehrreiches Gespräch auch für mich.
Danke Ihnen, Herr Labusch. Hat Spaß gemacht.
Ja, liebe Limo-Fans, das, was mich stutzig gemacht hat, ist, dass die gleichen Kader, die jetzt für die Deregulierung zuständig sein sollen, diese Regulierung ursprünglich eingeführt haben. Im Sinne des weiteren Funktionierens der EU kann ich nur hoffen, dass sie Erfolg haben. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.